Hau einen raus. Zwei Golfspieler fragen nach. Offen, ehrlich, informativ. Ein Podcast über gesellschaftlich relevante Themen und ihre Auswirkungen auf den Freizeitmarkt. Powered by VCG.
Hallo Marco.
Hallo Johannes.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Macht hat Storytelling? Laut Statista werden bei YouTube pro Stunde 30.000 Stunden Videomaterial hochgeladen. Das ist eine ziemliche Menge. Und bei Facebook sind die Zahlen nicht weniger beeindruckend. Dort werden schätzungsweise 350 Millionen Fotos am Tag veröffentlicht. Wir scheinen in Content zu ertrinken und dennoch scheint guter Content, scheinen gute Geschichten uns zu bewegen und hier und da zu verzaubern.
Genau, aber die Frage ist, was ist denn jetzt guter Inhalt? Was ist guter Content? Wie funktioniert Content-Marketing eigentlich? Gibt es irgendwelche aktuellen Trends? Und auch mal kritisch beäugt, was macht es eigentlich mit denen, die sich diese ganzen Inhalte anschauen?
Diesen und anderen Fragen rund um die Macht des Storytellings wollen wir heute nachgehen. Dazu haben wir uns natürlich wieder einen Experten eingeladen und den wollen wir euch jetzt vorstellen.
Heute zu Gast
Carsten Ilm.
Carsten Ilm ist 1976 in Gütersloh geboren. Er studierte Anglistik, Geschichts- und Wirtschaftswissenschaften in Bielefeld. Danach arbeitete er 15 Jahre in der größten Content-Marketing-Agentur Deutschlands, der Medienfabrik der heutigen Territory GmbH, einer 100-prozentigen Tochter von Bertelsmann. Dort durchlief er die komplette Laufbahn, vom Content Creator bis zum Strategen für Marketingkommunikation.
Im Jahr 2018 wechselte er als Geschäftsführer zur Brandons GmbH & Co. KG, einer Kreativ- und Marketingagentur mit Sitz in Osnabrück. Seit 2023 ist Carsten Ilm Standortleiter von Glei Rissom Thieme, ebenfalls in Osnabrück. Die Kommunikationsagentur mit weiteren Standorten in Hamburg und München verbindet strategische Markenführung mit Online-Kommunikation und Content-Marketing.
Trotz seiner Passion für Markenstrategien ist er stets ein Mann der Inhalte geblieben. Das Storytelling ist quasi seine DNA. Carsten Ilm lebt heute zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Osnabrücker Land. In seiner Freizeit spielt er leidenschaftlich gern Golf und genießt es, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen.
Hallo Carsten.
Hallo Carsten. Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Heute beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Content Marketing im weitesten Sinne und wollen mal der Frage auf den Grund gehen, welche Macht Storytelling hat. Und ich würde am Anfang versuchen, mit deiner Hilfe mal den Begriff Content Marketing etwas konkreter zu fassen. Das ist alles und nichts. Was ist Content Marketing?
Content Marketing ist ein Begriff, der so in den letzten 10, 15 Jahren sich sehr stark im Markt etabliert hat. Viele Agenturen kommen eher aus dem Bereich Corporate Publishing und haben sich dann dem Thema Content Marketing verschrieben. Aus gutem Grund, weil im Corporate Publishing geht es sehr stark darum, aus einer Senderperspektive, man hat ein Unternehmen, man hat einen CI, CD und macht alles so, wie man das eigentlich im Look and Feel des Unternehmens immer schon gemacht hat. Und der Paradigmenwechsel zum Content Marketing ist, dass man sich überlegt, was sind eigentlich die Bedürfnisse, was sind die Wünsche oder die nicht gestellten Fragen, die Konsumenten draußen haben könnten und wie kann ich die mit Content beantworten? Also wie kann ich eine Nähe, eine Beziehung zwischen meinem Unternehmen oder meiner Brand und diesen Zielgruppen herstellen? Und das ist auch der Grund, warum das sehr stark gewachsen ist und immer erfolgreicher wurde.
Ich überlege gerade das Storytelling. Das kommt ja eigentlich vom Geschichten erzählen, ja. Da sagt man auch immer heute, okay, die Narrative, ja, das ist alles so ein Stück weit auch ein Begriff, der in den Medien relativ häufig verwendet wird, wenn es denn um die Frage geht, sind die Narrative ideologisch geprägt, die beispielsweise in der Politik herumgeistern oder so. Jetzt frage ich mich, ist es doch eigentlich, würde ich denken, eine alte Kulturtechnik, das Geschichten erzählen, bevor es Gutenberg oder vielleicht auch die Steintafeln gab mit den tollen eingemeißelten Geschichten, dass man sozusagen von Generation zu Generation Geschichten erzählt hat, in denen wichtige kulturelle Inhalte vermittelt wurden von Generation zu Generation. Und das waren wahrscheinlich keine trivialen Geschichten, sondern Geschichten, die einen wirklichen Wert hatten. Über Gefahren, über die Entstehung der Welt, Religionen und so weiter und so fort. Jetzt macht sich ja vermutlich das Marketing diese Technik zu eigen. Und da geht es vielleicht, ketzerische Frage, nicht mehr um Werte, sondern um Geld, um Waren. Stimmt das oder ist das?
Das stimmt sehr wohl. Am Ende des Tages ist das, was draußen passiert, ein Kampf um Zeitfenster. Das heißt, wie viel ist jemand bereit, mir an Zeit zu schenken? Sind es 2-3 Sekunden im Social Media oder ist es vielleicht eine Stunde, die jemand in einem Podcast hört, einem Business-Podcast? Das heißt, es geht immer um Relevanz und nur Relevanz erzeugt Resonanz, dass derjenige vielleicht was macht, mein Produkt kauft, vielleicht sich für Newsletter anmeldet, was auch immer. Storytelling ist das Mittel zum Zweck und das liegt in unserer menschlichen Natur. Du hast es ja gerade schon angesprochen, wir reagieren auf Geschichten. Damit meine ich gar nicht unbedingt, dass wir mit Geschichten aufwachsen, die unsere Eltern vielleicht uns abends im Bett vorgelesen haben, sondern im Mittelalter, wenn wir uns vorstellen, dass wir in ein Dorf kommen und da steht jemand in der Mitte und um ihn herum sind Menschen versammelt, dann könnten wir gar nicht anders, als auch dorthin zu gehen, aus dem einfachen Grund, um zu erfahren, ob dieser Mensch, dem alle zuhören, vielleicht eine lebensverlängernde Information für mich hat, weil er sagt, da ist ein Kriegsherr, da ist irgendwas anderes, fürchtet euch nicht, ich habe die Lösung. Neudeutsch heißt das, what's in for me? Das heißt, ich frage mich, was ist da tatsächlich für mich drin? Und danach entscheide ich auch, ob ich mit der Geschichte mich identifizieren möchte oder ob ich sage, das ist eine schöne Geschichte, aber die hat eigentlich nur den Zweck, mir was zu verkaufen. Oder ob das Unternehmen tatsächlich Botschaften vermittelt, die für mich spannend und relevant sind. Und da gibt es draußen im Markt, im Konsumgüterherstellerbereich, nehmen wir mal Nike, die Community der Läufer sehr, sehr gut bedient. Oder große Unternehmen, die im Handwerksbereich tätig sind, die große Filialstrukturen haben, die natürlich mit Help-Content, wie lege ich eigentlich Fliesen, wie baue ich das? Und das sind natürlich extrem relevante Content-Creatoren inzwischen geworden sind. Die schaffen es einfach darüber, Zielgruppen zu bilden, weil sie relevant sind.
Ist dieses What's in for me eigentlich der zentrale Punkt bei dieser Disziplin? Oder können es auch Sachen sein, die vielleicht so ein bisschen remote erstmal sind, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr für mich erkennbar sind? Wie würdest du denn das sehen?
Wir können gar nicht anders, als tatsächlich immer den Abgleich zu machen, what's in for me. So funktioniert auch unser Hirn. Also wir kennen ja alle diese Zahlen, dass wir mehrere tausend Werbeimpressionen pro Tag bekommen und wir würden schier wahnsinnig werden, wenn unser Gehirn das nicht selektieren würde. Das heißt, dieser erste Impuls, ist das relevant für mich, passiert. Das zweite, ist es irgendwie originell, ist es anders, ist es interessant und darüber kann ich auch einen Zugang bekommen. Und dann fragt man sich natürlich, wer steckt denn eigentlich dahinter? Also was ist da das Neugierige, was mich vielleicht triggert und mich dann sogar anspricht, obwohl ich ursprünglich gar nicht das Thema für mich interessant finde? Das ist die große Herausforderung, gerade für neue Unternehmen oder Marken, erstmal diese Awareness-Phase zu schaffen. Und gerade wenn sie in einem Wettbewerb sind, wo es etablierte Marken gibt, dann ist das die große Kunst, überhaupt erstmal deutlich zu machen, warum man mir zuhören sollte.
Also ich kann verstehen, dass wahrscheinlich Content Marketing gute Geschichten, die schön erzählt und auch gut inszeniert sind, das kommt ja wahrscheinlich auch dazu, also visuelle oder audioelle Ebene, dass die dazu beitragen, eine Marke lebendig zu machen oder also im Kontext im Grunde eines Brandings stehen in irgendeiner Form. Bevor wir vielleicht dazu kommen, wie man vorgeht, sozusagen, um Content-Marketing zu erstellen und was man vielleicht auch dazu braucht, was notwendig ist, wie man vielleicht auch strategisch vorgeht, vielleicht auch eine Frage zur Rolle des Corporate Publishing, da wohl offenbar sozusagen dann der sich Content-Marketing entwickelt hat und die Rolle des Journalismus in der Vergangenheit. Das habe ich so verstanden, dass der quasi Medienstaatsvertrag oder dass sozusagen die Journalisten einen Auftrag haben, mit Informationen so sorgfältig umzugehen und zu gucken, okay, es gibt wahnsinnig viele Informationen und quasi eine Gatekeeping-Funktion haben und sagen, wir entscheiden im Grunde, was ist sozusagen relevant und wir haben einen Informationsauftrag und wir haben einen kulturellen Auftrag und geben dann sozusagen gefiltert die Informationen, die da sind, weiter. Das kann man natürlich auch sehr kritisch sehen. Staatsmedien und so weiter. Ja, dieser Diskurs, den gibt es ja auch seit einigen Jahren. Auf der anderen Seite, wenn jetzt jeder zum Journalist wird und jeder Content macht, und zwar nicht nur, das ist auch so ein Phänomen, im Auftrag von großen Marken, sondern auch für sich, in den sozialen Medien beispielsweise, dann kursieren natürlich ungeschützt Diskurse. Und keiner weiß mehr, was ist richtig, was ist falsch. Es sind Behauptungen da. Das ist doch auch ein, das hat jetzt nicht direkt was mit Content Marketing zu tun, sondern wahrscheinlich mit der Schwemme von Inhalten. Aber das ist, finde ich, ein Problem, über das man vielleicht auch mal sprechen sollte.
Ja, da sprichst du was Wahres an. Also wo ist eigentlich die Grenze zwischen Unternehmenskommunikation und unabhängigem Journalismus, den es ganz gravierend in unserer Gesellschaft braucht? Ich will es mal so beantworten. Wir sehen, dass viele Content-Marketing-Agenturen zu Verlagen gehören. Und da gibt es eine strikte Trennung. Die gibt es formal, dass die Journalisten, die zu irgendwelchen Medien gehören, schreiben nicht für Content-Marketing-Formate. Auch wenn sie da die Kompetenz führten als Wirtschaftsjournalisten und Co. Dieser Interessenskonflikt, das muss weiter getrennt bleiben. Sehr wohl aber nutzen wir, die wir uns dann vielleicht auch als Journalisten verstehen, in der Art, wie wir Geschichten aufbauen, wie wir Geschichten über verschiedene Content-Formate, über digitale Erzählformate nach außen tragen und wie wir versuchen, über Geschichten Reichweite aufzubauen, nutzen wir natürlich auch die Art und Weise, wie Storytelling funktioniert. Und das führt dann schon dazu, dass es für Konsumenten draußen nicht so einfach erkennbar ist. Ich will mal zwei Beispiele geben. In meiner Laufbahn haben wir für einen großen Drogeriemarkt, eine große Kette, haben wir eine komplette Babyweltkommunikation gemacht. Und der Verlag, zu dem wir gehörten, hat ein Magazin gemacht seit 50 Jahren, das hieß Eltern. Und dieses Magazin hat eine Auflage von 150.000 gehabt und wir hatten direkt eine Auflage von 650.000 und zwar kostenfrei in die Briefkästen der Clubmitglieder. Und der Auftrag, den wir hatten, war, macht ein Magazin im Look and Feel einer Publikumszeitschrift. Das heißt, wir haben mit 15 Leuten ein journalistisch hochwertiges Produkt gemacht, was bei den Menschen im Briefkasten war und dazu geführt hat, dass sie über die Inhalte, junge Mütter, passend informiert wurden. Und das zeigt schon, dass man da in einem Wettbewerb ist, aber man muss deutlich erkennbar machen, dass es eine Art der Unternehmenskommunikation ist. Und auch wenn es eine indirekte Werbung ist, es sorgt ja für eine Bindung zu der Marke und es sorgt dafür, dass man bestenfalls als Kunde dieser Marke treu bleibt. Ist ein spannendes Feld, da muss man klar sein, da muss man auch deutlich sein. Aber das sehen wir jetzt auch in den aktuellen Themen wie AI, also künstliche Intelligenz, die Kommunikation aufbereitet. Brauchen wir dann Wasserzeichen, um zu verstehen, was ist denn eigentlich der Ursprung dieser Information? Das ist eine Herausforderung, die wir als Gesellschaft zu stemmen haben, fürchte ich.
Ja, vermutlich ist es auch ein Stück weit das Bewusstsein des Konsumenten, ja, das geschärft sein muss und sozusagen nicht naiv alles aufnimmt, was da so kreucht und fleucht. Ja.
Ja, aber wir wollen natürlich auch als Agenturen die Inhalte darstellen, diese so machen, dass wir das Konsumbedürfnis von Menschen ansprechen, dass wir die Hürde ganz gering machen. Und natürlich bedienen wir uns dann der Art von Informationsvermittlung, die sehr gut ist. Die ist sehr plakativ, die ist sehr einladend, die ist sehr informativ, die ist sehr journalistisch, reportagisch und all diese Mittel benutzen auch Unternehmen aus einem ganz einfachen Grund. Wer von uns hat denn Lust, im Privaten eine Tabelle mit Bullet Points zu lesen, mit einer reinen Vorteilskommunikation? Das macht keinen Spaß. Außerdem muss mein Gehirn sich anstrengen und die ganze Zeit die Frage beantworten, was bedeutet das, wie muss ich das interpretieren, wenn ich das aufbereitet habe, sozusagen als snackable Content, vielleicht in einem schönen Diagramm, vielleicht aber auch in einem schönen zweiminütigen Kurzvideo, dann bin ich darüber glücklich.
Das ist, wir sind jetzt schon, wir haben gerade erst angefangen, Content Marketing ein bisschen zu beschreiben oder näher kennenzulernen und sind jetzt schon auch bei der Kritik gewesen, die Frage, die du gestellt hast, Janis. Ich hatte ja auch eine schöne Sache gefunden, als vor 10 Jahren ungefähr gewesen sein, als das Thema halt kam und groß wurde, da hat eine gewerkschaftsnahe Stiftung harte Kritik an dem Aufkommen von Content Marketing geübt. Und die hatten dort geschrieben, dass es zersetzende Kräfte eines unternehmensnahen Pseudo-Journalismus sei, die die öffentliche Meinungsbildung und den unabhängigen Journalismus gefährden. Und das fand ich halt, passt auch heute noch irgendwie. Und du hast es ja gerade schon eigentlich fast beantwortet. Und ich weiß gar nicht, ob man als Endkunde wirklich, also jetzt um bei diesem Babyzeitschriftenbeispiel und dem Bezahltitel Eltern zu bleiben, ob man wirklich eigentlich, ob jeder und jede da draußen in der Lage ist, die Unterschiede wirklich zu verstehen. dass man hier eigentlich, mit einer Marke kommuniziert oder von einer Marke angesprochen wird und nicht, ich glaube, da gibt es viele, die einfach auch schon aufgrund der Haptik sagen, oh, das ist eine Zeitschrift, denken, naja, da steckt dann mehr dahinter.
Also man muss es kenntlich machen, keine Frage. Ich würde aber mal die freche These im Raum stellen. Das Urprinzip von einem Verlag ist es, Geld zu verdienen. Das heißt, es geht immer darum, Reichweite zu monetarisieren. Und wenn ich ein erfolgreiches Magazin habe, dann ist das die Kennziffer dafür, dass ich Werbeflächen innerhalb dieses Magazins vermarkten kann. Und das ist der Ursprung. Ist die Reichweite nicht da, stelle ich dieses Magazin ein. Das heißt, es wird nicht aus einer ethisch-moralischen Überzeugung produziert, sondern um damit Geld zu verdienen. Man könnte fast sagen, ein Unternehmen, was in diesem Themenfeld eine breite Produktpalette hat und eine Zielgruppe, die es an sich binden will, hat eigentlich genauso die glaubwürdige Überzeugung. Wir wollen die Menschen auch über Inhalte erreichen und wir sind der festen Überzeugung, wenn wir Inhalte haben, die jungen Müttern helfen, ihren Alltag zu überstehen, dann bindet sie das an die Marke und in diesem Moment wollen wir diesen Content gar nicht monetarisieren, sondern wir wollen diese Menschen an unsere Marke binden. Das heißt, so sehr wir den unabhängigen Journalismus brauchen und auch feiern, steckt da auch immer ein Geschäftsmodell dahinter.
Mir ist gerade noch die ADAC Motorwelt eingefallen. Ich glaube, das ist Special Interest, der Special Interest Titel mit der höchsten Auflage. Mhm. Da kommt also sozusagen kein Verlagstitel mit. Und der ADAC hat ja, na gut, das ist wahrscheinlich der Größe geschuldet, schon ja, wie soll ich sagen, verkehrspolitischen Einfluss. Ja, und kann sozusagen Inhalte in seinem Magazin so aufbereiten, dass sie vielleicht der Automobillobby gewogen ist. Ja, was bringt ein Tempolimit oder sowas? Also das ist auch ganz interessant, wenn es sozusagen mächtige Vereinigungen oder Unternehmen gibt, die eine riesen Reichweite haben. Genau. Aber vielleicht jetzt haben wir all die kritischen Sachen im Grunde schon mal einfach verbombt. Wir wollten ja auch irgendwie mal nachfragen, wie funktioniert Content Marketing tatsächlich, wenn ich jetzt als Betreiber einer Unternehmung, eines Vereins strategisch, wie komme ich denn überhaupt auf die Idee, sozusagen strategisch Content Marketing zu machen? Und wie gehe ich davor? Was brauche ich für Tools? Also vielleicht kannst du bist ja da ein Fachmann, ein paar Dinge beschreiben, wie man da so vorgehen kann oder sollte.
Also die Grundvoraussetzung ist, ein ehrliches Bestreben zu haben, sich für seine Zielgruppen zu interessieren. Das tun die meisten Unternehmen, aber viele sind noch längst nicht so weit. Wenn ich mich für meine Zielgruppen interessiere, und wir reden jetzt über B2B, B2C, B2B2C, all diese Codes, steckt hinter dem Wort Zielgruppe eigentlich Mensch. Das heißt, ich möchte einen anderen Menschen dazu bewegen, mir zuzuhören und vielleicht meine Produkte zu konsumieren oder mein Newsletter zu abonnieren. Das heißt, ich muss bei dem Menschen in dem Kunden anfangen. Und wenn ich das mache, dann ist natürlich die Frage, wie bin ich den Menschen an mich, an meine Unternehmung? Das heißt, ich komme ganz schnell zu dem Punkt, wo ich mich frage, was ist denn eigentlich das, was meine Markenidentität ausmacht? In der heutigen Welt ist das Thema Produkt, Preis oder Service mit einem Klick vergleichbar. Und es gibt immer einen, der hat ein besseres Produkt, einen besseren Preis und einen besseren Service. Differenzierung findet aber über statt, was in der Marke angelegt ist. Wir haben ganz viele tolle Familienunternehmen in Deutschland. Die sind groß geworden, weil sie ganz viel richtig gemacht haben, aber vielleicht auch, weil sie Werte oder Selbstverständlichkeiten etabliert haben, die gar nicht so selbstverständlich sind. Das tatsächlich rauszudistillieren, ist das, was wir im Prozess ganz am Anfang machen. Und dann geht es darum, aus der Markenidentität heraus ein Markenerlebnis zu inszenieren, was bestenfalls nicht kopierbar ist, wo der Wettbewerb vielleicht sagt, Mist, jetzt gehen die mit dem Thema raus oder das erzählen die so glaubwürdig, das können wir gar nicht kopieren. Was viele Unternehmen aber in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben, wenn sie über Content-Marketing oder über Storytelling nachgedacht haben, sind sehr stark von den Touchpoints gekommen. Nehmen wir mal Social Media und dann haben Unternehmen Menschen eingestellt, die Social Media machen sollen. Und diese Menschen sind häufig nicht zu beneiden, weil sie das machen wie so ein fünftes Rad am Wagen. Worauf ich hinaus will, ist, wenn ich Content-Marketing strategisch angehe, gibt es da eine recht einfache strukturelle Formel, POST, Post, kann sich, glaube ich, jeder merken, der das gerade hört. Was meine ich damit? Wir müssen anfangen bei P wie People, das heißt den Menschen in Zielgruppen. Was sind deren Bedürfnisse? Und das sind mehr als soziodemografische Merkmale. Da kann ich mit meinen Kunden, mit meinen Vertrieblern sprechen und wirklich Profile bauen, sogenannte Personas. Dann bin ich beim O, Objectives. Was sind denn eigentlich meine Kommunikationsziele? Will ich deutlich machen, dass meine Marke seit 50 Jahren existiert, aber eigentlich viel, viel, viel mehr steht? Will ich eine Markenaufwertung, eine Markenwahrnehmungsveränderung oder will ich ein neues Produkt verkaufen? Habe ich ganz gezielte Umsatzerwartungen dahinter. Deshalb muss ich mir deutlich machen, was sind denn eigentlich meine Kommunikationsziele? Wenn ich das habe, wenn ich weiß, an wen ich mich richten will und warum ich mich an ihn richten will, bin ich bei dem S für Strategy. Wie mache ich das? Was ist eigentlich meine Kommunikationsstrategie? Wie will ich wiedererkennbares Storytelling aufbauen? Und wenn ich weiß, wie ich das mache, über welche Formate ich dann rausgehen will, dann bin ich beim T wie Touchpoints. Und da habe ich eine ganze Menge. Da gibt es sehr viele digitale Möglichkeiten, die in den letzten 10, 15 Jahren sich ergeben haben, aber auch sehr viel analoge. Nehmen wir das Thema Digital Out of Home oder Analog Out of Home. Das heißt, im öffentlichen Raum, wie kann ich da sogar auch Werbeflächen buchen oder wie kann ich vielleicht ein Kundenmagazin verteilen und so weiter und so fort. Das heißt, nicht bei den Touchpoints anzufangen, sondern bei den Menschen, bei der Kommunikationsrelevanz, die ich aufbauen will, dann über die Strategie raus, das nach operativ nach außen zu tragen, ist ein Prozess, den ich gehen kann. Und dann muss ich natürlich immer wieder gucken, welche Zielmetriken will ich erfüllen, bin ich auf Kurs, wie optimiere ich das, dann gehe ich vielleicht wieder vorne in den Prozess, schleife an der Zielgruppen, an dem Zielgruppenbaustein und so weiter und so fort. Das ist ein ongoing Prozess, der aber nur funktioniert, wenn ich nicht einfach anfange, irgendwelche Geschichten zu erzählen, sondern mich frage, wie sind die Geschichten aus meiner Markenidentität ableitbar oder korrespondieren mit der Markenidentität und wie schaffe ich es draußen dadurch, unverwechselbare Markenerlebnisse aufzubauen?
Und das Bild, was da entsteht, wenn ich jetzt an eine Marke denke, das soll natürlich ein homogenes sein, ne? So verstehe ich das halt. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, das ist lange, lange her, im letzten Jahrtausend, in den 90er Jahren. Da hieß es, oh, wir brauchen eine Website. Und dann haben alle Unternehmen oder irgendjemand, also Webseiten sind gemacht worden. Aber warum und wie und mit welchem Ziel und so weiter, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ähnlich gab es mal eine Zeit, in der es hieß, oh, wir müssen Newsletter-Marketing machen. Und dann die Frage, die sozusagen nachgelagert war, der Inhalt war sozusagen sekundär. Hauptsache, wir haben einen Newsletter. So wie du es beschreibst, ist es ja sozusagen umgekehrt. Ich mache mir erstmal Gedanken sozusagen über die Bedürfnislage der Kunden oder der People, die stehen sozusagen im Vordergrund und dann baue ich sozusagen danach eine Strategie auf und sehe, welche Maßnahme poppt da raus. Ist es ein Newsletter, ist es ein Magazin, ist es vielleicht ein Social Media Post und so weiter? Das ist eher eine nachgelagerte Frage, ne? Und nicht die Maßnahme steht im Vordergrund, sondern das Ziel.
Also es ist total legitim, auch sofort Ideen oder auch Kriterien für Maßnahmen zu haben. Also ein Unternehmen braucht eine Website, braucht vielleicht auch einen Social-Media-Auftritt, das ist alles super gut. Ich würde aber immer empfehlen, direkt integriert zu denken, also Kommunikation integriert zu denken. Ganz einfach und plakativ, wenn ich einen Satz habe, der bedeutet, das Leben ist viel schöner, wenn man unser Produkt in der Hand hält und alle, die das einmal erfahren haben, werden wissen, dass das wahr ist. Das ist jetzt kein besonders origineller Satz zugegeben, aber dann kann ich den auf meine Webseite platzieren oder über Social Media nach außen tragen. Ich kann aber auch gucken, wie ich den Satz so adaptiere, dass er auf ganz verschiedenen Touchpoints in Kreation relevant umgesetzt ist und irgendwie es schafft, dass ich ein Content-Ökosystem aufbaue, das dazu führt, dass draußen Menschen, ja stimmt, und das habe ich da so quasi in dem Kontext in einer langen Version über ein Video erlebt. Ich habe es da über eine Kampagnenmechanik erlebt und da steckt was Wahres drin. Und ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, dem Unternehmen zuzuhören. Das heißt, Kommunikation integriert zu denken von Anfang an und dann nachher auch integriert auszusteuern, ist super wichtig, weil die Webseite an sich ist nicht selten ein Content-Friedhof, wenn ich ihn nicht einbinde in andere Maßnahmen.
Vielleicht eine Frage, welche Rolle spielen denn Emotionen? Also so wie du es eben beschrieben hast, wenn ich jetzt ein Produkt habe und sozusagen ein Claim oder irgendwie eine Behauptung, Leistungsversprechen einfach auf die Website stelle oder in ein Newsletter, dann ist das vielleicht wenig überzeugend oder anmachend. Ist nicht sonderlich sexy. Wenn ich aber einen Weg finde, diese Botschaft in eine Geschichte zu transformieren und ja, vielleicht durch diese Geschichte plausibel mache, dass mein USP oder mein Versprechen sozusagen eingelöst wird und diese Geschichte Menschen emotional berührt und nicht nur sozusagen kognitiv mitnimmt, dann spielt ja die, denke ich, sozusagen die Rolle der Emotion eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Rezeption dieses Contents. Wie würdest du sagen, funktioniert das quasi psychologisch? Informationen und Emotionen oder diese Ebenen?
Ich rede da immer gerne von Infotainment, ein Kofferwort, setzt sich zusammen aus Information und Entertainment, Unterhaltung. Unterhaltung funktioniert nur, wenn ich sie emotional hinbekomme. Das ist übrigens das Gleiche wie in einem guten Gespräch unter Freunden. Wenn der andere mir mit sachlich ausgereiften Satzkonstrukten Themen darlegt, dann langweilt mich das. Wenn er aber zwischendurch sagt, ich weiß gerade nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder richtig jubelt oder ich seine Emotionen mitbekomme, dann habe ich die Möglichkeit, eine Beziehung aufzubauen. Und am Ende ist das der große Schlüssel, den Unternehmen gehen müssen. Ich gehe mal ganz kritisch mit folgendem Begriff um. Customer Centricity. Ist immer noch das Buzzword da draußen. Customer Centricity heißt auf Deutsch Kundenzentrierung. Findet ihr den Fehler? Kundenzentrierung setzt ja voraus, dass ich schon Kunde bin. Setzt übrigens auch voraus, dass ich als Kunde identifiziert wäre. Das heißt, ich bin derjenige, der für irgendwas zahlen soll. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich glaube, das ganze Thema müssen wir weiterdenken von Customer Centricity Richtung Relationship Centricity. Das heißt, ich muss als Unternehmen in der Lage sein oder gewillt sein, eine Beziehung einzugehen mit den Menschen, die ich als Kunden vielleicht irgendwann aufbauen will oder die ich als Kunden erhalten will. Klingt jetzt bescheuert, ist aber ganz nachvollziehbar, weil wir Menschen suchen, das liegt in unserer Natur, Beziehungen. Wir wachsen auf im Konstrukt, das heißt Familie. Das heißt, wir sind von Geburt an beziehungssuchend. Und Unternehmen, die das schaffen, die das verstanden haben, brauchen gar nicht mehr ihre Produkte im Mittelpunkt stellen, sondern orientieren sich an den Bedürfnissen, die die Communities haben. Konkretes Beispiel, Nike. Nike, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal eine Werbung gesehen habe, wo die Laufschuhe irgendwie nach außen tragen, bewerben mit irgendwelchen Kennziffern, Preisangeboten, brauchen die nicht. Was die machen, die haben für die Community der Läufer ein komplettes Ökosystem. Und 2017 hatten sie eine Kampagne draußen, Breaking Two, in der sie eine ganz einfache Frage mit Inhalt gefüllt haben. Wann wird der erste Mensch unter 2 Stunden die Marathonstrecke laufen? Sensationell einfache, sensationell relevante Frage. Dann haben sie auf einer Rennstrecke, ich glaube in Frankreich, alles so dargestellt, dass mit den schnellsten Läufern, dass das möglich wird. Es war nicht offiziell anerkannt, weil diese Rennstrecke zu optimal war. Und der Witz ist, sie haben es gemacht und haben in der Community der Läufer einen sogenannten Once-in-a-Lifetime-Marketing-Coup erzielt. Das heißt, überall auf der Welt wollten Läufer live dabei sein, konnten es über YouTube und haben sich das angeschaut. In dem Prozess haben sich auf einmal, glaube ich, 100, 200 Medien akkreditiert, wollten auch dabei sein. Und es heißt, dass diese ganze Storytelling-Idee mit dem Live-Berichterstattung, mit der Berichterstattung in den Medien im Nachhinein am Ende einen Media-Impact von 1 Milliarde Dollar hatte. Das heißt, jeder wollte dabei sein, darüber berichten, weil es so ein Gänsehautmoment war. Und der Witz ist, der Rekord wurde gar nicht geknackt. Das war aber gar nicht wichtig, weil dieses Thema, diese Story in der Community der Läufer so emotional war, diesen Moment, diese Schallmauer zu durchbrechen, da dabei zu sein. Und das hat am Ende ein Unternehmen in seiner Unternehmenskommunikation bewirkt, weil sie wussten, wofür sie stehen. Just do it, Nike, Markenidentität an dem Beispiel deutlich gemacht. Und weil sie wussten, was draußen die Menschen, die sie erreichen wollen, interessiert.
Vielleicht kann jetzt nicht jedes kleinere Unternehmen, also natürlich super interessant, aber Riesen-Events sozusagen abfeiern, um eine schöne Geschichte zu erzählen. Gibt es so etwas wie, ich denke jetzt gerade sozusagen mal an Dramaturgie und vielleicht Gesetzmäßigkeiten in der Dramaturgie im Geschichtenerzählen, gibt es bestimmte Dinge, die quasi regelmäßig abgeprüft werden, die man nutzen kann, um Geschichten zu erzählen, die eine voraussichtlich eine Wirkung haben. Also der Schock, Humor, die Überraschung, ich habe keine Ahnung was. Also bestimmte Motive, die vielleicht auch aus der Mythe kommen oder so, die immer wieder verarbeitet werden. Der Bruderzwist oder die Liebe oder ich habe keine Ahnung was. Ja, also so alte
Hüte.
Substrate.
Alte die, Hüte.
alte Hüte, die genau immer wieder in neuen Mustern sozusagen auftauchen. Also ich denke jetzt sozusagen einfach mal nicht an Nike, an die großen Player im Markt, sondern an kleinere vielleicht Unternehmen oder Vereine, die meinen, okay, Content Marketing wäre für uns auch gut, um, also beispielsweise wenn wir jetzt von Golf reden oder an Golf denken, ist sozusagen Golf ja auch etwas, was, glaube ich, sehr gut inszeniert werden kann. Ne? Also es ist Bilder, die Bewegtbild und so weiter, also als Erlebnis zu zeigen ist. Und wenn man also im etwas kleineren Budget sozusagen ist, gibt es da quasi Methoden, die man anwenden kann, um Geschichten zu erzählen, die ankommen.
Ja, weil am Ende des Tages hat, auch wenn Nike als großes Unternehmen dahinter steht, das gar nichts mit Budget zu tun, sondern es geht darum, Geschichten menschennah zu erzählen. Und das hat Nike an dem Beispiel deutlich gemacht. Und natürlich können sie sich das leisten, das alles auf die Beine zu stellen. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir zu unserem Lieblingsitaliener gehen und der uns mit Vornamen begrüßt und sagt, für dich habe ich heute was richtig Gutes, und er fasst uns an die Schulter und sagt zu unseren Kindern, sie sind aber groß geworden, dann verkauft er in dem Moment ja nicht seine Pizza oder seine Spaghetti, sondern er baut eine Nähe auf und gibt uns ein gutes Gefühl und hat uns als Menschen angesprochen und gesehen. Und deshalb ist das so schön, dass selbst Unternehmen, die klein sind, und das haben sie über ihre Vertriebsstrukturen übrigens die letzten Jahrzehnte sehr erfolgreich gemacht, eine menschliche Nähe aufzubauen. Aber wenn man sich diese Organisation anguckt, dann haben die auch irgendwie eine Vertriebskommunikation. Das sind dann irgendwelche Liporellos oder vielleicht heutzutage digitalisierte Produktkataloge. Und die sind grausam. Das liegt aber leider ein bisschen in unserer deutschen Natur. Wir verstecken das Verb am Ende eines Satzes. Wir bilden eine Fülle an Nebensätzen und sorgen ganz viel mit Wörtern, die mit Kite oder mit Um aufhören, dafür, dass kein Mensch Lust hat, den Satz zu lesen. Lass uns doch einfach Kommunikation so begreifen wie ein gutes, vertrauensvolles Gespräch und lass es uns so tun, dass es draußen weniger Fragezeichen im Kopf des Lesenden produziert oder des Zuhörenden, sondern Ausrufezeichen. Und wenn ich über Wahrheiten komme, dann bedeutet das auch, dass ich nicht nur meine Vorteile nach außen trage, sondern vielleicht auch deutlich mache, dass ich auf dieses Problem noch keine Antwort habe. Oder dass dieses mich umtreibt, oder dass ich einfach nicht weiß, wie die Zukunft aussieht. Ich aber das Interesse habe, die Vergangenheit, die letzten 50 Jahre, die ich gerade gefeiert habe, in eine starke Zukunft der nächsten 50 Jahre zu transportieren. Das heißt, Glaubwürdigkeit, menschennahe Kommunikation ist das A und O. Und die Wahrheit ist, viele Unternehmen vertauschen aber menschennahe Kommunikation mit, ich nehme meinen Mitarbeiter und mache ihn zum Corporate Influencer oder zum Testimonial. Nein, dann in dem Moment sagst du ihm ja oder gibst ihm eigentlich einen Rahmen vor, wie er sprechen soll. Wenn du authentisch bist, dann sagt der Mitarbeiter, vielleicht der Lagerist ist, dass es hier echt 4 Monate immer richtig, richtig kalt ist. Wenn ihr euch das als Videoclip vorstellt, aber unten drunter die Bauchbinde zeigt, dass er seit 16 Jahren da ist. Wisst ihr, was passiert? Leute, die sich angesprochen fühlen, sagen, natürlich ist es da kalt. Endlich sagen sie es auch mal, finde ich cool. Unten drunter steht, seit 16 Jahren ist die Person im Unternehmen. Also muss das Unternehmen ganz schön viel haben, was attraktiv ist, dass man trotzdem da bleibt. Es geht um Glaubwürdigkeit. Ne? Es geht um Glaubwürdigkeit, es geht darum, auch Themen, die wehtun, in die Kommunikation mit aufzunehmen und darum deutlich zu machen, wofür man selber steht.
Also die Strategie, die es, glaube ich, in den 90ern oder vielleicht auch davor gab in der PR, ich spreche nur über schöne Dinge und all das, was störend ist, das, da setze ich mich drauf. Das gibt's nicht. Da ist man nicht klug beraten.
Also PR hat nach wie vor eine absolute Daseinsberechtigung, genau wie die ganzen anderen Gattungen wie Werbung und Performance-Marketing und alles zu seiner Zeit. Ich glaube, dass das wichtig ist. Aber wenn ich jemanden angesprochen habe und er über Kommunikation auf mein Unternehmen gestoßen ist, dann gibt es ja eine Phase, wir nennen sie die Consideration-Phase, wo diese Person sich zum Beispiel über digitale Möglichkeiten ein Bild macht. Und wenn ich dann rein in der Vorteilswerbewelt weiterbleibe, dann verschenke ich Potenziale. Wenn ich deutlich mache, wofür ich stehe, wofür die Menschen in der Organisation stehen, die das vielleicht schon in der dritten Generation machen, dann habe ich die Möglichkeit, mich mit dem Unternehmen zu identifizieren oder zu sagen, ich kaufe dort meine Schrauben, meine Schuhe, vielleicht auch meine Mütze, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dieses weil Pünktchen muss gar nicht mit Inhalt gefüllt werden. Worauf ich hinaus will, ist, wir Menschen konsumieren zum Glück irrational. Das heißt, wenn jeder von uns mal an sich herabguckt, Pullover, Hose, Schuhe, ganz sicher gibt es die gleiche Qualität für weniger Geld. Und man muss sich vielleicht auch eingestehen, jetzt habe ich deine Marke gekauft, die habe ich mir gegönnt. Warum? Ja, weil ich dazu Lust hatte. Das heißt, diese Irrationalität in uns Menschen als Konsumenten anzusprechen, ist auch ein ganz schöner Weg. Und wir sind nicht so rational vorteilsorientiert unterwegs, wie wir uns das manchmal vielleicht glauben machen lassen.
Wenn wir gleich vielleicht noch auf die Perspektive des Endverbrauchers oder des Nutzers und den Information Overflow kommen, würde ich jetzt vielleicht noch eine Frage, um vielleicht dieses Thema so ein bisschen abzuschließen. Wie kann man als Content-Hersteller quasi vorgehen? Da hast du einiges zu gesagt. Jetzt frage ich mich aber, wie sieht es beispielsweise mit dem Know-how und dem Personal aus? Also brauche ich oder mit der Ausstattung brauche ich, wenn ich jetzt an auch das Verhältnis von analogen und digitalen Medien denke und ein Stück weit das Gefühl habe, dazu wirst du was sagen können, dass sozusagen klassische Corporate Publishing-Titel wie das Kundenmagazin sicherlich noch eine Daseinsberechtigung haben und nach wie vor ganz gut funktionieren. Ich glaube, das ist ja über Jahre irgendwie ein riesen Wachstumsmarkt gewesen. Man aber doch um digitale Medien irgendwie nicht drumherum kommt, um eine gewisse Reichweite einfach zu erzielen und verschiedene Touchpoints zu haben. Und dazu braucht man ja irgendwie eine Produktionseinheit zu Hause. Ja. Dann kann man es natürlich outsourcen und so, aber wie geht man davor oder was für Kompetenzen braucht man in-house quasi, um Content-Marketing betreiben zu können?
Mhm. Vielleicht vorab, ich fände es viel besser, wenn wir endlich aufhören, analog oder digital oder offline und online nicht mehr voneinander zu trennen. Das ist totaler Quatsch. Weil das führt dazu, dass man dem einen irgendwie die Zukunft abspricht und bei dem anderen glaubt, dass es von ganz alleine funktioniert. In Wirklichkeit geht es darum, im Content-Marketing die Marke mit der Lebenswirklichkeit von Menschen zu verbinden. Und das kann ich in gewissen Zielgruppen viel einfacher möglicherweise, indem ich ein gedrucktes Produkt direkt in ihre Hände schicke. Und auch da ganz interessant, das Wort greifen und begreifen liegt nicht zufällig nah beisammen. Das heißt, unser Gehirn funktioniert immer noch so, dass wir Inhalte, die wir in der Hand halten und lesen, glaubwürdiger, besser konsumieren, als wenn wir sie digital mal eben aufnehmen. Aber um auf den zweiten Teil deiner Frage zu kommen, die Antwort ist ganz einfach, machen. Ich brauche Leute, die neugierig sind und in der Tat, ich brauche am Anfang zumindest auch Partner, die mir helfen, das Ganze strategisch auszurichten. Und dann geht es darum, irgendwann anzufangen und zu gucken, was sind meine Themen, mit denen ich glaube oder überzeugt bin, vielleicht auch, weil ich seit Jahren über meine Vertriebler weiß, dass das für uns spricht, Menschen zu erreichen, die vielleicht noch gar nicht unsere Kunden sind. Und wie schaffe ich das? Und da muss ich natürlich auch ein gewisses Budget auch an Paid Media einsetzen. Weil ansonsten produziere ich im Zweifel Content-Friedhöfe. Aber wenn ich es gut mache und Schritt für Schritt wachse, dann werde ich selber auch immer besser. Und das führt dazu, dass ich schlussendlich vielleicht eine Reichweite aufbaue, die ich gar nicht am Anfang so gezielt hätte planen können. Wenn wir immer in der Golfwelt bleiben wollen, wir sehen ja da draußen, Stichwort Content-Creator, dass einzelne Personen unglaublich hohe Reichweiten über YouTube-Abonnenten erzielt haben. Ob das jetzt ein Rick Shields ist oder ein Grant Horvath, das heißt, dann haben sie nur geschafft, weil sie in der Art, wie sie ihre Golfleidenschaft oder ihren Help-Content, wie sie Menschen draußen erzählen, wie sie selber besser Golf spielen können, weil sie das aufgebaut haben und immer mehr Menschen gesagt haben, das finde ich gut. Und das hat dazu geführt, dass Topspieler auf der Tour sagen, ich spiele mit dir Breaking 70, Breaking irgendwas, weil du draußen viele Menschen ansprichst und das machst du, weil du so bist, wie du bist und weil du irgendwann einfach angefangen hast, das zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass viele Unternehmen mit ein bisschen strategischer Leitplanke am Anfang, nehmen sie nicht einfach ihren Social-Media-Mitarbeiter von der Uni holen und sagen, du machst jetzt Social Media, sondern dass sie anfangen, dass sie sich ausprobieren oder dass sie auch ehrlich sind, wenn etwas nicht funktioniert und es optimieren oder vielleicht wieder aufhören. Aber neugierig zu sein und Sachen im digitalen Kosmos ist es ganz einfach auszuprobieren, das ist heutzutage Standard, das muss Standard sein.
Und wir haben jetzt über die, sag ich mal, über die schönen Seiten gesprochen oder viel darüber, du hast es gut erklärt, finde ich, was zu tun ist und was man an Ergebnissen damit vielleicht auch produzieren kann. Es gibt ja aber auch nochmal die Seite, genau, du hattest es schon angesprochen, Johannes, der Rezipienten, also die sich was angucken und die vielleicht auch, hatten wir vorhin schon mal ganz kurz das Thema, Probleme haben, dann die Dinge auch wirklich richtig einzuordnen. Ich habe im Moment einen Case mir angeguckt, da war ich beim Fußball, oder es ging auch durch die Medien, dass die Firma Rheinmetall jetzt bei Borussia Dortmund als Sponsor unterwegs ist und an der Bannenwerbung ist deren Claim Taking Responsibility. Ja? Und dann habe ich mir über die Seite noch mal ein bisschen genauer angeguckt und war doch schon verwundert, wie eine Firma, die offenkundig auch, der es wirtschaftlich gerade ganz gut geht, ja, in der Lage ist, über Storytelling also Geschichten zu erzählen, also die so weitreichend und so komplex und im ersten Absatz ging es gleich um die Nachhaltigkeit dieses Unternehmens. Also wir, Nachhaltigkeit ist unser Ding und wir werden bis 2035 CO2-neutral sein und so weiter. Und da habe ich so gedacht, also irgendwo muss das auch mal Grenzen haben, ja, dass man mal genau die Sache kritisch hinterfragt, weil wenn Storytelling, wenn Content Marketing nicht erfunden worden wäre, dann würden die relativ blank dastehen. Dann würden die ihre Munition abbilden können, ihre Schützenpanzer und was die da halt alles so herstellen. Da habe ich so gedacht, also Content Marketing in allen Ehren, aber irgendwie geht mir das in Teilen zu weit.
Vernebelt ein wenig die Realität, ne? Oder die?
Ich stelle mir gerade vor, wenn ich die Agentur wäre, die bei Rheinmetall säße und Rheinmetall mir sagt, wir glauben, jetzt ist die Zeit reif, weil wir gerade eine gesellschaftliche Veränderung merken, wir sind wieder bereit aufzurüsten und auch die Bundeswehr ist nicht mehr der Schandfleck unserer Gesellschaft, sondern hat eine wichtige Rolle zur Sicherung unseres Friedens. Und wenn ich dann mich fragen müsste, worum geht es denn in der Kommunikation? Wollen wir tatsächlich Produkte nach außen vertreiben? Das kann es ja nicht sein, aber es geht euch schon darum, deutlich zu machen, dass ihr überzeugt seid, dass das einen Wert hat, was ihr tut und dass vielleicht das Unternehmen, die ganze Organisation nach draußen eine Wahrnehmungsveränderung braucht. Dann würde ich A sagen, spannende Aufgabe. Wisst aber auch, dass man das aushalten muss. Weil wir Deutschen natürlich sehr impulsiv auf Sachen reagieren, die wir persönlich dann auf einmal nicht verträglich finden. Und da ist so eine Firma wie Rheinmetall, glaube ich, prädestiniert, sofort diese Emotionen auszulösen. Aber wir sind hier gerade im wunderschönen Berlin. Ich bin heute an der Straßenbahn vorbeigefahren. BVG, weil wir euch lieben, glaube ich, ist der Claim. Ich weiß noch, dass die ersten Monate ist in dieser Claim so um die Nase geflogen. Die Leute haben gesagt, macht doch erstmal eure Verkehrsmittel sauber. Ich glaube, Rheinmetall muss sowas aushalten, aber es ist ein schmaler Grat zwischen nach außen gehen und Menschen für sich einnehmen und das so zu machen, dass es am Ende immer noch deutlich wird, wofür steht eigentlich ein Unternehmen, welche Produkte produziert ein Unternehmen und was ist der Sinn und Zweck der Kommunikation, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter vielleicht zu werben, weil vielleicht müssen sie stark wachsen, dann müssen sie irgendeine Maßnahme machen, irgendeine Kommunikation machen, um überhaupt gesehen zu werden. Und das ist natürlich ein Sponsorengagement bei Borussia Dortmund aus Reichweitensicht nachvollziehbar. Wir müssen auch ehrlich sein, wir echauffieren uns dann über Rheinmetall, aber haben kein Problem damit, Werbung von McDonald's wahrzunehmen, wo wir doch wissen, dass das, was die uns auf den Teller geben, auch nicht das Gesündeste auf der Welt ist. Oder Alkoholkommunikation. Das heißt, es ist schon nicht ganz einfach. Und ich weiß auch aus meiner Bubble, aus meiner Welt, dass wir Agenturen grundsätzlich auch eine rote Liste haben an Unternehmen, wo wir sagen, wollen wir nicht mitarbeiten. Die rote Liste scheint sich gerade ein bisschen zu verändern.
Ja, also genau. Ich hab nichts über McDonald's und Co. gesagt. Ich war nur bei diesem einen Beispiel, die anderen kenne ich gar nicht. Da fiel es mir nur wirklich extrem auf, also wie wirklich Geschichten ein Konzern praktisch jetzt, genau, oder wie dieser Mechanismus letzten Endes den da in die Lage versetzt hat, da wirklich große, große Themen aufzumachen. Das fand ich schon interessant. Und wenn man dann als Empfänger oder Empfängerin dahinter sitzt, darüber reden wir ja auch noch, und ich werde praktisch mit Themen so vollgeschossen, ja, also aus allen Richtungen kommen die Dinge, dann wird es schon manchmal hart. Also eine Frage, wir hatten ja auch Social Media, ist ja hier auch mehr als einmal gefallen heute, der Begriff, dieses, ich weiß gar nicht, ob das ein Thema auch für dich persönlich in deiner Arbeit ist, was es halt mit den Leuten eigentlich macht, wenn ich so zugeballert werde mit Informationen und dann am Handy beispielsweise auch nicht mehr rauskomme und immer dranbleibe und noch mehr und der Content, den ich mir angucke, führt halt noch mehr dazu, dass ich noch mehr Content bekomme von diesen Dingen und schon wieder ist eine Stunde weg. Ist das ein Thema eigentlich in deiner Arbeit?
Das ist ein Thema in meiner Arbeit und das ist auch ein Thema in meinem Privatleben als Vater von zwei Kindern. Und das ist auch ein Thema für mich als Person, die ich ja selber merke, wie diese Algorithmen da Situationen schaffen, dass mir die Zeit verfliegt. Aber ich ehrlich sagen muss, da habe ich gar nicht so viel relevante Informationen aufgesaugt. Die Frage ist, kriegen wir dafür eine Lösung hin? Wir als Kommunikationsdienstleister können gucken, dass wir glaubwürdige Informationen so darstellen, dass sie draußen Zielgruppen mit Informationen bedienen, wo wir glauben, dafür lohnt es sich tatsächlich die 10 Sekunden oder 10 Minuten aufzuwenden. Aber die Schwemme an Inhalten, die dann halt auch von Personen nach außen getragen werden, die selber als ein Personen-Broadcaster eine Reichweite aufbauen, die dann bezahlt ist, weil über Product-Sponsorings und die am Ende des Tages meine 24 Stunden Zeit, die sind ja fest, total überflutet. Da frage ich mich manchmal auch, wann soll das denn aufhören? Wie viel braucht es dann eigentlich oder wäre weniger nicht viel, viel mehr? Und es kommen eher immer neue Touchpoints dazu, als dass es weniger werden. Und diese neuen Touchpoints erzählen Geschichten, nehmen wir mal TikTok, immer noch rasanter, immer noch dynamischer. Das macht mich dann manchmal auch ohnmächtig oder da fragt man sich schon, ob man Teil eines Systems ist, was sich total selbstständig irgendwie so losgetreten hat, dass es eigentlich nur die Interessen von wenigen, die diese Systeme bedienen oder denen diese Läden gehören, bedient. Das sehe ich auch schon kritisch.
In der Tat ist Beherrschbarkeit oder das oder der Anspruch an den einzelnen Konsumenten, der steigt irgendwie. Also mit dieser Flut an Informationen oder an Inhalten umzugehen, ja, das führt sicherlich hier und da gerade bei Kindern, wie du es angesprochen hast, mal zu Überforderung und sozusagen die Medien kompetent aufwachsen zu lassen, wenn man selber, als man aufgewachsen ist, diese Realität gar nicht kennengelernt hat. Das ist dann sozusagen, finde ich, auch eine schwierige Perspektive der Eltern, die die Realität gar nicht mitbekommen haben, weil sie sozusagen vor digital geboren sind, quasi vor dem digitalen Zeitalter und dann den Kindern sagen müssen, pass mal auf, mach das mal so und so. Das ist auch schwierig, ja. Ich hatte noch eine Geschichte sozusagen über die subkutane Wirkung. Ich erzähle ganz kurz eine mehr. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich richtig ist, aber ich fand die so faszinierend, dass ich sie heute noch kurz loswerden will. Ich habe mal gehört von einer Agentur, in der ich mal gearbeitet habe vor vielen, vielen Jahren, dass ein Verband der pharmazeutischen Industrie auf sie zukam mit der Bitte, Maßnahmen zu entwickeln, die dazu beitragen, auf eine geschickte Weise dazu beitragen, den Absatz von Pharmazeutika zu erhöhen in irgendeiner Form. Auch heute laufen noch Kampagnen dieses Verbandes, ob das jetzt wahr ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es geht nur darum, sozusagen ein Prinzip zu veranschaulichen. Dann ist diese Agentur hingegangen, hat sich verschiedene Gedanken gemacht und hat dann gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn wir höchste Reichweite, damals öffentlich-rechtliches Fernsehen, eine Arztserie, nämlich die Schwarzwaldklinik, produzieren oder sozusagen einen Sender dazu bringen, sie zu produzieren und ein Drehbuchautor beschäftigen, der die Schwarzwaldklinik schreibt und dann sozusagen subkutan die Botschaft vermittelt, Ärzte sind Heilige und Medikamente sind Engel. So. Und das Ganze natürlich mit Emotionen und mit Sympathie und so weiter. Kennen wir alles, furchtbare Serie, aber gut. Und wenn das tatsächlich wahr ist, ich finde es irgendwie ein Stück weit schockierend, wie unterschwellig sozusagen Botschaften über Unterhaltung platziert werden. Also ich meine, Product Placement und sowas kennt man, aber dass sozusagen ganze Systeme entwickelt werden, um Botschaften subkutan, also dann frage ich mich, was steht eigentlich hinter Traumschiff? Ja, die wahrscheinlich die Konzerne der, wie heißt es, der die Reedereien. Da stecken doch die Reedereien dahinter, ja. Also das ist sozusagen der naive Blick auf die Welt, auf die Medien und so weiter, die hier und da tatsächlich zerstört wird, ja, vielleicht durch solche Dinge. Das sind schon sehr, sehr mächtige Tools, mit denen wir uns da beschäftigen.
Ich kann das nicht bestätigen. Ich finde die Geschichte aber ganz faszinierend, die Vorstellung, dass die Pharmaindustrie die Schwarzwaldklinik geboren hat. Ich will es mal so beantworten. Wir wissen alle, dass ein Unternehmen wie Red Bull Content Marketing per Excellence macht. Ein Red Bull ist ein Medienunternehmen. Die verkaufen eine Brause, die sind ein Medienunternehmen. Und die haben ganze Sportdisziplinen erfunden und sind der Rechteinhaber und distribuieren diese Content Assets, diese Kurzsequenzen über diese Sportevents. Das heißt, wir nehmen wahr, dass ein Browserhersteller ein Medienunternehmen geworden ist und Inhalte liefert, die von öffentlich-rechtlichen Medien oder von anderen Medien einfach so genommen werden. Und das zeigt ja, wie wir da eine Veränderung aufgebaut haben. Und wenn wir uns an diesen Baumgartner-Sprung erinnern, wie er aus der Stratosphäre gesprungen ist, dann war das an sich sensationell. Aber wenn wir kurz zurückgehen, eine Woche später ging es darum, dass er auf dem Flug nach unten, dass ihm was passiert ist, dass er sich gedreht hat. Und dann war das Geschache der großen Medien, wer darf dieses Footage zeigen? Dann gab es einen deutschen Privatsender, der das um 19 Uhr gezeigt hat und dafür viel Geld ausgegeben hat, dass sie das quasi erzählen dürfen. Wenn man so will, einen Red Bull-Werbeclip erzählen dürfen. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo das möglich ist. Und ich erwarte eigentlich schon seit 10 Jahren die Coca-Cola-Weihnachtsshow oder die Hagebau-Do-It-Yourself-Sendung auf Vox. Ehrlich gesagt, warum nicht?
Jetzt müssen wir allmählich oder wollen vielleicht auch nach diesem interessanten Gespräch zum Ende kommen. Wir haben aber natürlich immer noch eine schöne Frage. Der gute Rat. Hast du einen Tipp? Und das ist natürlich die Frage, du kannst es ja vielleicht aussuchen. Entweder für diejenigen, die mit Content, also für die Konsumenten, wie die sich aufstellen sollen oder rüsten sollen, sozusagen damit umzugehen, oder für diejenigen, die vielleicht Content produzieren. Gibt es da einen guten Rat?
Ein guter Rat an alle Konsumenten. Bleibt kritisch, aber bleibt auch aufgeschlossen. Also nur wenn Kommunikation von Unternehmen kommt, heißt das nicht zwingend, dass sie manipulativ ist, sondern in Unternehmen sitzt sehr, sehr viel Know-how, Produkt-Know-how, was über Content-Marketing auch wirklich sehr verständig und auch sehr gut inhaltlich nach außen getragen werden kann. Das heißt, Werbung auch im Longtail ist ja nicht immer in der Sache inhaltlich falsch. Das Zweite vielleicht aus Unternehmenssicht ist, seid neugierig und interessiert euch für eure Zielgruppen. Ein schönes Beispiel. Content Marketing, haben wir gesagt, ist seit 10, 15 Jahre alt, so der Begriff. Aber es gibt Beispiele, die sind viel, viel älter. Ich bringe euch noch eins mit zum Schluss. Das Guinness Buch der Rekorde. 1955, das erste Mal erschienen, erscheint jährlich. Viele haben das zu Hause. Es ist, wenn man so will, ein Produkt der Brauerei Guinness. Und die bringen das raus und haben über die Jahre 150 Millionen Exemplare verkauft in über 100 Ländern, in über 40 Sprachen. Wow, strategisches Masterpiece. Nein, es ist entstanden, weil sich der damalige Geschäftsführer gefragt hat oder mitbekommen hat über seine Vertriebler, dass draußen in der Kundschaft, in Kneipen, sich die Leute gefragt haben, was ist eigentlich der schnellste oder das Beste? Und da gab es eine Diskussion über die Frage, der schnellste Federwild in Europa. Und da hatte keiner die Antwort. Und dann haben sie sich gedacht, naja, in unserer Zielgruppe, in Kneipen, ach, dieses Wetten und dieses für Sensationen interessieren, das ist doch relevanter Content. Und dann ist daraus die Idee des Guinness-Buch der Rekorde entstanden. Und das ist in vielen Kinderzimmern liegt das. Und es gibt ein eigenes Unternehmen, es gibt Sendungen, es gibt den Tag des Rekords. Das heißt, ganz selbstverständlich ist diese Marke um uns herum. Und das finde ich faszinierend. Jetzt könnte man sagen, habe ich noch nie im Kontext der Guinness-Brauerei verstanden. Und naja, also darüber verkaufen sie ja nicht mehr Guinness-Bier. Mag sein. Aber wie faszinierend ist das denn, wenn ich ein Naming im Hinterkopf positiv assoziiert habe als kleines Kind, in einem ganz anderen Kontext und dann vielleicht später als junger Heranwachsende auch diese Marke als Produkt sehe. Also wir sind ja dann schon ein Stück weit vorkonditioniert. Das wird nicht die Zielsetzung gewesen sein, aber was ich quasi den Menschen da draußen sagen möchte, seid neugierig, nehmt die Themen um euch herum auf und seid mutig daraus, wenn ihr überzeugt seid, Content zu machen. Und das ist heutzutage über digitale Kanäle schneller, einfacher und weniger kostenintensiv als ein Guinness-Buch der Rekorde im Jahr 1955. Aber habt Lust darauf, relevante Informationen für eure Zielgruppen so aufzubereiten, dass sie schön konsumiert werden, und haltet dann ein bisschen durch. Hört nicht sofort auf, wenn es gerade nicht funktioniert, sondern seid hinter der Idee und habt Spaß dran.
Jetzt habe ich mal großen Durst bekommen. Vielen Dank.
Das Wochenende steht vor der Tür. Das war ein tolles Schlusswort. Also vielen Dank für deine Einblicke, für die Aspekte. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich sage euch danke.
Das war es auch schon wieder mit dem Podcast. Hoffentlich hat dir die Folge gefallen. Wir freuen uns auf dein Feedback unter podcast@vcg.de. Die VCG findest du übrigens auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.